deswegen habe ich dann eben auch Helmut Schmidt ab und zu mal getroffen und war auch der in Ferienhaus am Bramsee. Und ich finde ja, das Internet ist eigentlich ein ursozialdemokratisches Projekt. Jetzt habe ich diese Permanenz der Veränderung, was ich viel, viel interessanter finde. Wenn wir zu viel Konformität haben, dann kommen wir eben nicht auf neue Ideen. Man kann auch einfach die Smartphones in Unterricht integrieren. Generell glaube ich übrigens, dass viel, viel schlauer als jetzt einen Wirtschaftskurs in der Schule zu haben oder noch einen Computerkurs oder ist, glaube ich, irgendwie diesen humanistischen Grundkanon zu vermitteln. Das ist, glaube ich, viel, viel relevanter. Also ich glaube, wir Deutschen sind ja völlig hysterisch. Ich habe vor 30 Jahren gefordert, dass man Linux einsetzt anstatt Microsoft Windows. Es gibt auch in Deutschland viel zu wenig Leute, die sich hinstellen und sagen, nee, wir haben keine Lust auf euch Nazis. Da finde ich, können auch in Deutschland die Unternehmenslenker ein bisschen lauter werden. Also ich finde ja, dass bei allem Scheiß, den man so sieht, geht es uns verdammt super.
Willkommen zum Podcast Kompetenzgerangel mit dem wunderbaren Stefan Joland
und dem großartigen Christian Bach. Wir rangeln hier regelmäßig mit uns und unseren Gästen zum Thema Future Skills.
Future Skills sind für uns die Fähigkeiten, die wir alle brauchen, um unsere Zukunft aktiv zu gestalten. Persönlich, gesellschaftlich und für unseren Planeten. Hierbei geht es nicht nur um Technik, sondern vor allem um menschliche Kompetenzen, die in einer digitalen Welt immer wichtiger werden.
Genau, und mit diesen Skills schaffen wir alle die Grundlage für eine positive und lebenswerte Zukunft. Viel Spaß beim Hören.
Mensch, Stefan, bisher haben wir ja eigentlich total viel über diese ganzen Future Skills gehört, die eher den grundlegenden, transformativen und vor allen Dingen auch gemeinschaftsorientierten Zukunftskompetenzen zugerechnet sind. Aber was gibt's denn da aus deiner Meinung noch so?
Naja, die Skills, die man vielleicht als erste im Kopf hat, wenn es um Future Skills, also KI, Programmieren oder allgemeiner, alles Digitale und Technologische.
Solche Skills wie zum Beispiel Medien, Informationskompetenz, alles rund um Daten, Clouds, Cybersecurity und natürlich eben halt heutzutage auch Robotik, autonome Systeme. Und das gesamte Thema künstliche Intelligenz, KI sowieso. Was brauchen wir denn bestimmt irgendwie in dieser Zukunft? Was meinst du?
Ja, lass uns doch dazu mal unseren Gast fragen, denn der hat davon richtig Ahnung.
Genau, und deswegen fangen wir wieder, wie sich das für uns gehört, mit unserem Fragengerangel an. Hier kommt das 60-Sekunden-Gerangel.
60 Sekunden, um unseren heutigen Gast besser kennenzulernen.
Ob eine Frage oder ob 12 Fragen.
Egal, denn nach 60 Sekunden ist Schluss.
Los geht's.
Wie heißt du?
Nico Lummer.
Wie alt bist du?
53.
Wo lebst du?
In Hamburg.
Was ist dein Jobtitel oder deine Rolle?
Chefboss. Managing Partner.
Was ist dein Unternehmen?
Mein Unternehmen heißt NMA.VC und wir sind eine Beratungsfirma rund um digitale Transformation, Venture Clienting, Startups und Gedöns.
Was wären denn drei Werte, die dich charakterisieren würden?
Gradlinig, anstrengend, neugierig.
Welcher Mensch oder welches Erlebnis hat dich am meisten geprägt?
Habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich kann mal erzählen von Zusammentreffen mit Helmut Schmidt. Die fand ich immer ganz interessant, aber da war ich 13.
Worauf bist du stolz?
Dass ich 4 Kinder hinbekommen habe, die alle sehr gut geraten sind.
Bist du Zukunftsoptimist oder Realist?
Ich versuche beides miteinander zu verknüpfen.
Das waren die 60 Sekunden. Vielen Dank. Ich bin natürlich jetzt versucht, Nico zu fragen, was war das denn für eine Geschichte mit Helmut Schmidt? Die steht ja vor dem Fragebogen, aber die hast du gerade selbst im Fragengerangel aufgeschrieben. rissen, was da passiert?
Ach, das ist eine Verkettung von Umständen. Aber es kam dabei raus, dass meine Mutter neu geheiratet hat und der neue Ehemann war der Büroleiter von Helmut Schmidt.
Wow.
Das passiert einfach. Und dann war Loki Schmidt die Trauzeugin. Und deswegen habe ich dann eben auch Helmut Schmidt ab und zu mal getroffen und war auch deren Ferienhaus am Bramsee und so. Und ich hatte mal ein Berufsberatungsgespräch mit Helmut Schmidt. Da war ich 18 oder sowas. Und ich wollte eigentlich mal Journalist werden. Und dann war er Herausgeber der Zeit und hat dann natürlich irgendwie gesagt, ja, dem setz mich mal mit dem jungen Mann zusammen. Und dann sind wir da hingelatscht. Und dann hat er gesagt, so, was willst du machen? Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich wegen Geschichte studieren, Politikwissenschaft. Um Gottes Willen! Arbeitslose Politikwissenschaftler gibt es wie Sand am Meer. Und hat er gesagt, was man machen sollte, also das, was er gemacht hat, eben Volkswirtschaft in 6 Semestern oder irgendwie sowas oder Jura. Ich so, interessiert mich beides nicht so sehr. Und dann haben wir uns eine halbe Stunde irgendwie unterhalten und ich habe letztendlich jeden seiner Ratschläge ignoriert. Also weil das einfach überhaupt nicht zu mir passte. So, aber es war sehr interessant. Aber ich meine, seine Perspektive ist eben auch eine andere gewesen. Also nach dem Krieg irgendwie ein schnelles Studium zu machen, ist, glaube ich, was anderes als irgendwie Mitte der 90er ein Studium zu machen. Das ist kaum vergleichbar gewesen. Und aber es war trotzdem interessant, mit dem Typen mal zu reden. Also der macht dann eben anderes Name-Dropping. Ne? Also, und damals mit Deutsch, Ping oder wie auch immer der hieß, die Mao Zedong hat er noch gesehen. Also da hat ja Mao Zedong noch getroffen, erzählt immer davon. Oder ist so, okay, ne? So ein erstes Zusammentreffen übrigens, da war ich 13, hat er mir erzählt, warum man mit dem NATO-Doppelbeschluss recht hatte.
Das erklärt aber vielleicht auch deine Nähe zur großen Volkspartei mit dem S vorne. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Wir kommen eigentlich zu einem anderen Punkt zum Start und zwar, bist du eigentlich Digitalo der ersten Stunde? Wurde deine Neugier in Richtung Internet und aller digitalen Möglichkeiten durch die Zeit in Berkeley geweckt?
Nee, schon viel früher. Ich hab früher irgendwie, gab es vom Chaos Computer Club die Hacker Bible oder sowas, oder Hacker Bibel. Und die habe ich im Buchladen in Hamburg auch mal gelesen, weil mir zu teuer war. Und ich hatte irgendwie mit 10 oder 12 habe ich mir einen C64 erquengelt. Und habe damit dann schon rumgespielt und fand das alles ganz toll und habe alles kaputt gelötet, was kaputt zu löten ging und so. Und habe dann aber irgendwann gesagt, ich möchte jetzt auch mal wieder das Tageslicht sehen und habe dann irgendwie selber Abstand genommen von alles, was mit Computern zu tun hatte. Und habe dann auch zum Studium mir überlegt, ich kaufe mir lieber einen Mac, weil wenn ich mir einen PC kaufen würde, würde ich die ganze Zeit dran rumfrickeln. Und habe dann auch einen Mac gekauft und so. Und das ging so lange gut, bis ich dann in der Tat ein Auslandsjahr in Berkeley gemacht habe. Das war 95, 96, wo das eben mit dem World Wide Web gerade losging. Und da hat man die Tageszeitung in den San Francisco Chronicle aufgeschlagen. Da war wirklich, also hier in Hamburg beim Abendblatt hast du auf der Wirtschaftsseite immer nur wie Beiersdorf und dass irgendwelche Tanker ran und rausfahren. Aber dort war eben die ganze Wirtschaftsseite voll mit Startups. Das war schon echt spannend. Und von da an habe ich mich wirklich sehr stark mit dem Internet auseinandergesetzt und finde das nach wie vor faszinierend. Und sage deswegen auch gerne, dass ich seit 1995 nicht mehr offline war. Und das stimmt eben auch. Also weil ich wirklich ganz früh mich sehr stark damit auseinandergesetzt habe und auch irgendwie die damaligen Utopien gelesen habe, was alles passieren kann, wenn wir das Internet haben. Und ich finde ja, das Internet ist eigentlich ein ursozialdemokratisches Projekt, ja, weil es eben den Zugang zu allem total verbreitert und die Grenzen, die Zugangshürden absenkt. Ja. Also man kann viel leichter irgendwie an Kunst und Kultur partizipieren, an natürlich Kommunikation, an Bildung, Wissenschaft, natürlich auch Kommerz. Alles geht viel einfacher und ist auch ortsunabhängig. Man kann also auch in Gelsenkirchen sitzen oder in Greifswald oder in Gütersloh. Man hat überall dieselbe Qualität an Inhalten, die man rezipieren kann oder die man auch selber erzeugen kann. Und deswegen finde ich das eigentlich nach wie vor total schön. Und wenn man sich da mal so anguckt, wie das mal entstanden ist, es gibt also ein hervorragendes Buch, was ich jedem empfehle, auch weil es seit 20 Jahren nicht mehr verfügbar ist, aber es heißt, kann jemand mal nachprüfen, was ich da erzähle, aber das heißt The Wizards Stay Up Late. Und das ist die Geschichte des Internets. Also wie die wirklich damals auf die Idee gekommen sind, diesen Krempel zu bauen. Ja, also dass sie einfach irgendwelche Großrechner hatten und gesagt haben, wir müssen die mal miteinander verknüpfen, wie das alles entstanden ist. Was ich echt faszinierend finde, ja? Wenn Leute einfach so mit einer Aneinanderreihung von Ideen auf einmal was komplett Neues, Großes schaffen, was sie, glaube ich, damals überhaupt nie intendiert hatten. Ja? Also es sollte ja einfach nur ein Forschungsverbund sein, der irgendwie atomschlagsicher ist. Ja? So, und was haben wir jetzt? So, nein, und insofern, ja, ich finde das total spannend, aber es fasziniert mich eigentlich, ehrlich gesagt, schon seit über 40 Jahren.
Ich will den einen Satz mal rausgreifen, weil den fand ich auch in der Recherche über dich so spannend. Das ist auch sehr plakativ. Ich bin seit 1995 nicht mehr offline gewesen. Das heißt, das ist jetzt wirklich 30 Jahre lang ist dein Leben ganz klar durch Online, durch Digitalität bestimmt. Und insbesondere im Beruflichen ist das ja genau dein Weg, den es da gibt. Ne? Darf man dich als Nerd bezeichnen?
Ich weiß nicht. Also ich finde der Bezeichnung, Schubladen sind immer schwierig, weil jeder auch ein bisschen was anderes drunter versteht. Nerd, finde ich, sind immer eher so die Leute, die so etwas verschüchtert irgendwie sich auf eine Sache fokussieren. Ich bin vielleicht eher ein Geek, und da kann man ja auch mal überlegen, was so die Unterschiede sind, aber ich bin eben total neugierig und habe dann eben auch immer wieder irgendwelche Phasen, wo ich mich in irgendwas reinstürze, weil ich das aber gerade wahnsinnig spannend finde. Und dann habe ich auch wieder eine andere Phase, wo ich mich mit was anderem auseinandersetze. Aber diese ganze Thematik, welche Auswirkungen hat das Internet oder das digitale Leben auf uns alle, das finde ich schon ziemlich faszinierend. Ja. Und natürlich mache ich das jetzt schon eine Weile, aber es lässt mich auch echt nicht kalt und es verändert sich auch permanent. Und ich finde, gerade jetzt haben wir so einen wahnsinnigen Veränderungsschub. Und ich weiß, für viele Menschen ist es total anstrengend. Für mich auch. Aber ich finde es faszinierend. Ich finde es spannend. Und ich finde es viel schöner, dass sich was verändert, als dass wir irgendwie so eine Stasis haben. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das früher war, dass man irgendwie so einen Job hatte und dann ist man da 30 Jahre lang hingegangen, hat immer dasselbe gemacht. Ja? Also egal, ob das jetzt irgendwie in der Fabrik war oder im Büro, es war immer dasselbe. Jetzt haben wir diese Permanenz der Veränderung, was ich viel, viel interessanter finde. Ja, also könnt ihr euch das vorstellen, jeden Tag dasselbe zu machen?
Nein, und das ist ja auch, also einer unserer Haupttreiber für diesen Podcast zu diesem Thema Future Skills ist ja auch eben so Gäste wie dich einzuladen, um damit auch den Zugang zu vielleicht Themen, die man irgendwie als schwierig erachtet oder wo man irgendwie nicht so den Anpack findet, diesen Zugang eben zu bringen durch Menschen wie dich, die da mit einer sehr großen Leichtigkeit, wie ich finde, damit umgehen und auch da, weil sie einfach einen anderen Ansatz haben. Du hast in unserem Fragebogen so schön gesagt, welcher Future Skill aus deiner Sicht noch unterschätzt wird. Du hast gesagt, rumspinnen. Braucht es das, um wirklich kreativ und innovativ zu sein?
Total. Also ich glaube, das größte Problem, und das ist, glaube ich, auch ein sehr deutsches Problem, ist, wir sind so Fans von Konformität. Ja, wir wollen bloß nicht auffallen, vor allem nicht doof auffallen. Und das ist echt eine Schwierigkeit, weil wenn du die Großunternehmen anguckst, die sind, das klingt jetzt fieser, aber die sind alle gleichgeschaltet. Ja? Die haben alle, also ich hatte mal Vodafone als Kunden, die hatten alle dieselben Outfits an. Die kamen alle in denselben Anzügen und denselben Krawatten an. Das sah aus wie so eine Klonkriegerarmee. So, und dann, da kann aber auch kein kreativer Funken entstehen, wenn alle gleich aussehen und gleich denken. Ja, und natürlich brauchen große Unternehmen eine gewisse Konformität, das verstehe ich auch. Man kann ja nicht irgendwie 5000 Quertreiber sitzen haben, das verstehe ich alles. Aber wenn wir zu viel Konformität haben, dann kommen wir eben nicht auf neue Ideen. Und wenn wir uns angucken, wo wir in Deutschland gerade stehen, dann haben wir einfach ein Übermaß von Analyse, aber zu wenig neue Ideen, weil wir sie gar nicht zulassen. Weil eine neue Idee ist ja wieder irgendwas, was jemand erklären muss, was jemand auch durchsetzen muss. Und wir gehen dann lieber den leichten Weg und sagen, wir machen das so, wie wir das vorher gemacht haben. Und dann wundern wir uns, dass wir keine Veränderung hinbekommen. Ja, und deswegen glaube ich, brauchen wir Neugierde und wir brauchen auch Raum zum Rumspinnen. Aber eben so, dass wir auch aus diesen Spinnereien dann Produkte bauen. Und das wird leider viel zu schnell gekillt, weil große Unternehmen dann sagen, ja, aber das hier, das doesn't move the needle. Ja, das ändert doch überhaupt nichts an unserer bottom line. Ja, jetzt noch nicht, aber dann lass es doch mal zwei Jahre wachsen. Und dann kann es schon sein, dass das irgendwie einen massiven Beitrag leistet, aber die Geduld hat man ja wieder nicht. Das heißt, man hat lauter schlaue Leute, lässt die auch ein bisschen spinnen und dann kassiert man das Gleiche. Und das sorgt eigentlich nur für Verdruss und Geldverschwendung. Ja.
Gibt es in deinem Berufsalltag wiederkehrende Tätigkeiten?
Es gibt auch wiederkehrende Tätigkeiten und auch kleine Rituale. Aber ich versuche eigentlich permanent, Rituale zu durchbrechen und neue Sachen zu machen, weil ich finde, wenn man zu viele Rituale hat, dann schleifen sich Dinge ein und dann ist man zu sehr in Sachen gefangen. Ich arbeite zurzeit im Homeoffice, aber als ich im Büro gesessen habe, bin ich eigentlich jeden Tag auch einen anderen Weg zur Arbeit gefahren, damit ich dann nicht immer in so eine Routine reinkomme. Weil ich finde so, dass wenn wir als Wissensarbeiter, Kopfarbeiter, wie auch immer wir uns da bezeichnen wollen, wenn wir dann selber zu sehr in der Routine drin hängen, dann sind sie mir auch gefangen. Aber es gibt natürlich bei mir wiederkehrende Tätigkeiten, die meistens damit zu tun haben, dass ich irgendwie anfange, E-Mails zu lesen und zu schreiben und sowas. Also ich finde nichts ermüdender, als jeden Tag dasselbe zu machen. Und ich verstehe, warum Leute das tun. Und also auch diese ganze Sache, dass man nicht so viele Entscheidungen fällen will und so, weswegen ja Mark Zuckerberg immer seine Jeans und sein graues T-Shirt anhat und so. Ich kann das alles nachvollziehen. Ich finde selber aber nicht das Modell, was ich gut finde. Ja, und ich möchte eigentlich lieber lebendig durchs Leben schreiten und immer wieder neugierig sein und bleiben. Ich hatte mal einen Vorgesetzten, der zu mir gesagt, Nico, du wirst auch nicht jünger. Du kannst nicht permanent versuchen, bei den neuen Themen ganz vorne dabei zu sein. Das ist ja auch ermüdend und das wirst du nicht dauerhaft durchhalten. Das war vor, ich glaube, 20 Jahren. Und ich habe ihm relativ deutlich gesagt, dass es das ist, was mich antreibt. Ja, und das ist das, was mir Spaß bringt. Und wenn ich irgendwie einfach nur jeden Tag irgendwie in Excel dasselbe machen würde, das würde mich zu Tode langweilen. Ich wäre auch super schlecht daran. Also Excel ist sowieso nicht meine Stärke, aber ich finde, wenn man irgendwie etwas immer gleich macht, dann stumpft man ab. So, und deswegen kann ich jedem nur raten, auch mal Sachen anders zu machen, aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Es wird einfach viel spannender für dich.
Ich will noch mal einen kleinen Schlenker machen. Eine meiner Motivationen für den Podcast ist eben auch für meine 10-jährige Tochter Ioni herauszufinden, was für sie richtigen und notwendigen Skills sind. Du selbst hast 4 Kinder. Wie sehr hast du die im Hinterkopf, wenn du neue Dinge ausprobierst, dir anschaust, dir aneignest?
Das ist eine interessante Frage. Ich hab früher, also so vor 20 Jahren, als diese ganze Web 2.0-Welle losging und so, habe ich unfassbar vielen Sachen rumgespielt und alles ausprobiert, was da so an neuen Startups kam. Und dann habe ich das mit meinem Bruder rübergeworfen, der so eine normale Internetnutzung hat. Und wenn der da etwas genutzt hat, da habe ich gemerkt, okay, das hat jetzt Potenzial. Ja, aber bei den meisten hat er gesagt, hey, verstehe nicht, was das soll. Also, und ich habe zu Hause eben so ein sündhaft teures Medienlabor mir angeeignet. Also ich habe 4 Kinder und die spielen natürlich mit allen Sachen rum und gucken sich alles an. Und da sehe ich natürlich auch viel, was dann irgendwann später auch im Mainstream irgendwie ankommt, weil die Kids das natürlich mit einem Radar irgendwie vorher aufschnappen oder irgendwelche Zugänge erquengeln wollen, die sie dann nicht kriegen und so. Aber ich habe schon natürlich bei vielen Sachen so im Hinterkopf, klar ist das jetzt irgendwie cool und bunt und witzig, aber was bedeutet das eigentlich irgendwie langfristig? Ja? Also wie ändert sich das Mediennutzungsverhalten? Was hat das für Auswirkungen auf Kids? Was hat das für Auswirkungen auf Bildung? Was hat das für Auswirkungen auf späteren Jobs? Ja, so, und keine Ahnung, was meine jüngste Tochter, die ist 11, was es in 10 Jahren an Jobs geben wird. Ja?
Was soll ich das wissen? Ja, so.
Es ist schon echt eine interessante Fragestellung. Also bei meiner Älteren oder Ältesten, die ist 22, da sind noch viele Sachen so, wie sie vor 10 Jahren waren. Aber bei der Geschwindigkeit der Veränderung, die wir gerade haben, weiß ich echt nicht, was in 10 Jahren ist. Ich habe eine Idee, wohin der Weg geht und versuche den irgendwie zu gestalten. Aber versuche eben meinen Kindern auch, ohne zu sehr zu nerven, irgendwie so diese Neugierde zu vermitteln, dass sie mit Sachen rumspielen und dass sie eben verstehen, dass das ChatGPT nicht eine allwissende Antwortmaschine ist, sondern dass man auch mit ChatGPT, dass man die challengen muss und auch sagen muss, glaubst du wirklich, dass das so ist? Und das lernen die dann eben. Und dann merkt man auch, dass sie sich diese Skills sehr, sehr schnell aneignen, weil sie eben selber rumspielen.
Kommen wir zu unserem bekannten Thema Future Skills und warum wir ausgerechnet mit dir dazu sprechen wollten. Was genau macht die NMA Venture Capital GmbH? Und vielleicht für diejenigen, die unter uns nicht so tief im Venture Game sind, kannst du nochmal so kurz die Begrifflichkeiten wie Company Builder, Inkubator, Accelerator erläutern?
Also wir sind mal gestartet vor 11 Jahren als Next Media Accelerator und haben zusammen mit der Deutschen Presseagentur DPA einen Accelerator aufgesetzt, um die Medienbranche in Deutschland und Österreich mit Innovationstreibern zu behelligen. Und zwar haben wir eben immer Startups gescoutet in ganz Europa und Israel, haben denen ein bisschen Geld in die Hand gedrückt und haben gesagt, kommt mal nach Hamburg für ein halbes Jahr und dann arbeitet ihr zusammen mit Verlagen, mit Agenturen und die sind interessiert an euren Produkten, ihr seid interessiert an denen als Kunden oder an deren Kunden und dann guckt doch mal, was es hier gibt. Und das war vor 10 Jahren, war das echt gut, es hat wirklich Spaß gebracht und es war eine Neugierde bei den Verlagen auf was Neues und die Startups waren neugierig auf den deutschen Markt, waren auch neugierig, mit Verlagen ins Gespräch zu kommen. Das hat also wirklich gut gepasst, das hat sehr viel Spaß gebracht. Und es gibt diese unterschiedlichen Formate, Acceleration, das ist eben in aller Regel, es gibt ein Startup, was schon gestartet ist, es ist sehr jung noch, also nicht unbedingt die Menschen meistens auch, aber das Alter des Startups ist noch sehr jung. Und man gibt denen ein bisschen Geld in die Hand, aber vor allen Dingen gibt man denen einen Raum, um zu wachsen. Man gibt den Mentoren an die Hand und Workshops und hilft eben so die Wissenslücken zu füllen, damit das Startup schneller laufen kann. Und dann hilft man eben in der nächsten Phase bei der Akquisition von irgendwelchen Finanzierungsrunden. Und dann gibt es einen Company Builder, der ist eher anders konfiguriert. Da sagt ein etabliertes Unternehmen, wir brauchen mal was Neues. Und anstatt, dass man versucht, mit den Menschen, die man hat, irgendwas zu bauen, sucht man sich Menschen und baut was Neues. Und dann gibt es eben Inkubatoren, die machen sowas quasi in Reihe gefertigt. Die machen ein neues Produkt nach dem nächsten. Und alles hat seine Vor- und Nachteile. Ich finde das Acceleration-Modell ganz gut, weil man eben eine quasi Validierung hat, weil irgendwelche Leute auf die Idee kommen, das zu tun. Und eine andere Motivation haben, als wenn jemand im Unternehmen sagt, wir bräuchten mal Produkt X. So, außerdem ist es auch kapitalschonender. Man hat sich in den letzten Jahren eigentlich alles verändert, sodass dieses Acceleration-Modell, wo man eben, wir hatten hier in der Speicherstadt in Hamburg eine relativ große Fläche, wo dann eben 10 Startups saßen und dann waren dann noch 2 andere Acceleratoren, da saßen also meistens so 15, 20 Startups rum, die sich natürlich auch gegenseitig motiviert haben, befruchtet haben, geholfen haben und so weiter und so fort. Dieses Modell gibt es eigentlich eben, ja. Mittlerweile hat man eben Google Meet Sessions. Man kann dort sitzen, wo man sowieso sitzt. Man muss sich nicht in einen Raum zwängen. Das hat sich alles verändert. Auch die Innovationshungrigkeit bei Verlagen zum Beispiel ist völlig da nieder. Auch generell tun sich Unternehmen immer noch viel zu schwer mit Startups zusammenzuarbeiten, investieren, um Gottes Willen. Das ist ja viel zu komplex. Da müssen wir so einen Sack Flöhe hüten. Also ist es meistens so, dass Unternehmen irgendwo Geld in einen Fonds reingeben und sagen, Innovation, Haken dran, das machen wir. Was mit Startups, Haken dran, das machen wir auch. Möglichst weit weggeparkt, dann nervt das nicht. Aber man kann trotzdem sagen, wir kümmern uns. Und so hat sich jetzt irgendwie dieser Markt verändert, weswegen Venture Clienting ein Thema geworden ist, was man vor 10 Jahren noch gar nicht so auf dem Zettel hatte, dass man eben nicht sagt, ein Unternehmen muss in ein Startup investieren, um mit denen zusammenzuarbeiten, sondern wird einfach nur Partner, Kunde. Und man hilft dann beim Aufgleisen dieser Zusammenarbeit. Also quasi das, was wir vorher auch schon gemacht haben, jetzt aber ohne den Finanzierungspart. Das machen wir. Und
indem ihr euch dann auch beteiligt oder wo verdient ihr dann an welcher Stelle?
Wir verdienen an der Stelle, dass das Unternehmen sagt, wir haben Innovationsbedarf, bitte helft uns dabei. Und dann sagen wir, alles klar, wir suchen für euch die Startups, die passend sind. Wir helfen euch beim Aufgleisen. Und das andere, was wir beim NMA immer mehr machen, ist, dass wir eben uns mit KI auseinandersetzen, erstaunlicherweise. Weil wir eben sehen, dass sich dieser gesamte Markt gerade brutal verändert. Denn wenn, war neulich vor 4, 6 Wochen, war eine Schlagzeile im Wall Street Journal. Und im Wall Street Journal stand eben, dass so eine 65-Mann-Firma sich überlegt hat, wir kaufen jetzt aber nicht Salesforce, wir bauen uns unser CM selber. Und haben dann irgendwie eine Woche investiert und hatten ihr eigenes CM. Ja, und zwar eins, das sie haben wollten, nicht mit 23.000 Features, die man nicht versteht oder nicht braucht, mit irgendwelchen monatlichen oder jährlichen Unsum, die man bezahlt für irgendwas, was dafür groß und teuer ist. Und die haben einfach gesagt, wir bauen das selber. So. Und an der Ecke sind wir jetzt angelangt, ja, dass wir eben feststellen, es gibt eben nicht nur Startups, mit denen man zusammenarbeiten könnte, sondern man kann sich jetzt einfach Sachen selber bauen. Und das, finde ich, ist eine ganz spannende Herausforderung. Und ich sehe eben, dass Unternehmen da komplette Probleme haben, weil sie also selbst geschaffene Probleme aufgrund ihrer ganzen Compliance-Struktur hängen die jetzt und müssen Microsoft Copilot benutzen, während die ganze Welt mit KI-Agenten arbeitet, sind die quasi gezwungen, mit Copilot zu arbeiten und wundern sich, dass KI doof ist.
Aber das heißt, verstehe ich es richtig, dass eigentlich bei euch so der normale Case ist, dass ein Unternehmen auf euch zukommt und sagt, wir brauchen jemanden, der sich in der Szene auskennt, der sich in den Themen auskennt und wir wollen in dem und dem Thema oder in dem Bereich irgendwie innovativer werden, wollen uns da irgendwas entwickeln oder wollen uns an irgendwas beteiligen, aber immer mit so einem Themenspektrum, was vorgegeben ist.
Ja, also es geht immer darum, also wir bedienen beide Seiten. Also entweder kommt ein Unternehmen auf uns zu und sagt, wir haben irgendwelche Innovationsbedürfnisse und da wollen wir ganz gerne mit Startups zusammenarbeiten. Könnt ihr uns helfen? Das können wir dann. Dann scouten wir Startups und führen die quasi mundgerecht zu, weil wir eben sagen, es gibt zwar haufenweise Datenbanken, die irgendwelche Leute gebastelt haben. Man braucht aber immer auch das Verständnis vom Markt und nicht einfach nur irgendwelche Kennzahlen. Und dann darüber hinaus machen wir eben für Startups quasi den umgekehrten Weg, dass die sagen, wir suchen Kunden im Bereich XY und dann sagen wir, da können wir helfen oder wir können sie wenigstens versuchen. Und wir helfen Startups auch dabei, eine Finanzierungsrunde zu machen, weil wir einfach im deutschsprachigen Markt relativ viele VCs und Business Angels kennen und dann die Verknüpfung machen. Und darüber hinaus haben wir eben auch gerade eine eigene Plattform gebaut, die wir Grid nennen, wo wir eben diesen Prozess quasi über Agentic AI nochmal neu gestaltet haben, um den Startups eine Möglichkeit zu geben, für schmales Geld, 9 Euro im Monat, mal eben kurz ein Pitch-Deck validieren zu lassen, mal zu gucken, was würde eigentlich ein VC dazu sagen und dann auch selber die VCs rauszusuchen und zwar direkt die richtigen Ansprechpartner, nicht einfach nur eine VC-Firma. So, dass man eben auf einer Teamebene ein besseres Matching hinbekommt.
Das heißt, ihr macht euch selbst überflüssig eigentlich.
Ja gut, irgendwer muss das ja machen. Ne? Nein, aber also auch da wieder, ich lese mir seit über 20 Jahren Pitch-Decks durch und ich habe da nach wie vor Spaß dran. Aber ich habe sehr wenig Spaß daran, einem Gründer oder einer Gründerin immer wieder zu sagen, guck mal auf Slide 3, da fehlt noch XY. Und Slide 5 mach bitte zu Slide 2. Das habe ich, also das kann ich alles machen, aber das finde ich jetzt nicht spannend, das immer wieder zu machen. So eine KI ist da unfassbar geduldig, viel geduldiger als Hirsch.
Du hast das auch in unserem Fragebogen gesagt, dass eben genau dieses Thema Agentic AI gerade dein Kernfokus ist und auch da wieder mit einer Leichtigkeit, wie ich finde, hast geschrieben, das macht einen halben Spaß, das zu machen. Ich habe das Gefühl, aktuell ist der Status quo, dass ganz viele einfach anfangen, mal irgendwie hier was machen, da was machen und aber irgendwie wenig Personen, Menschen da strukturiert rangehen. Und mit Agenten kann man das ja sehr klar strukturieren. Glaubst du, dass das so die nächste Welle wird, dass es mehrheitlich Agenten geben wird, mit denen man KI konsultiert oder zu Rate zieht?
Also ich glaube, dass Agenten eben viele Aufgaben übernehmen werden oder jetzt schon übernehmen, die eben Routinetätigkeiten sind oder die Fleißaufgaben sind. Das ist in unterschiedlichen Bereichen. Ich glaube, so eine normale Sachbearbeiterstelle, die wird schwierig oder für die wird schwierig sein. Ja, wenn man eben Copy and Paste macht von Excel zu einer anderen Excel-Tabelle, das macht ein Agent viel, viel besser. Aber auch andere repetitive Tätigkeiten, da macht ein Agent so viel Sinn. Es macht generell ganz viel Sinn, bei irgendwelchen Zuarbeitsthemen Agenten zu benutzen. Warum soll ich alles selber recherchieren? Wenn am Ende das Ergebnis gleich ist, dann kann ich mir die Arbeit auch sparen. Also natürlich lerne ich auch bei der Recherche was, klar. Aber ganz viel Zeit verballere ich auch damit, dass ich einfach weiß, was ich hätte nicht lesen müssen. Da finde ich, ist schon so ein Rechercheagent, um jetzt was ganz Banales zu nennen, total simpel, ja, und ganz leicht zu bedienen. Viel, viel spannender finde ich das, wenn man dann drüber nachdenkt, Wo ich eben aktuell nachdenke, ist eben Agentic Coding, also dass man eben Agenten einsetzt, um Software zu erstellen. Ich war früher mal CTO vor 25 Jahren und da habe ich mit brillanten Programmierern zusammengearbeitet und die hatten auch alle so eine Tendenz zur Diva. Und das war auch alles ganz cool, aber echt anstrengend zu steuern. Ja, so. Und da hat der eine mal wie 3 Tage durchgecodet und war danach für eine Woche nicht erreichbar. Und das ist ja doof, wenn er den einen Knopf nicht gedrückt hat, ja, und dann aber nicht ans Telefon geht. Ja, all solche Sachen. Und jetzt habe ich irgendwie so einen Agentenschwarm und den sage ich, hör mal zu, ich habe folgende Idee. Und dann sagen die, es ist interessant, erzähl mal mehr. Und dann erzähle ich das und sage, dann bauen wir das. Und dann sagen die, so wäre ganz cool. Dann sage ich, ich würde das lieber anders machen. Und dann haben wir da eine kurze Gemengelage dazu. Und auf einmal bauen die da was für mich. Und das ist faszinierend. Und das hat eine Geschwindigkeit. Meine Frau meinte neulich, du machst Entwickler arbeitslos. Ich habe gesagt, nee, ich hätte gar kein Geld, die zu beauftragen. Das heißt, ich kann aber auf einmal Sachen machen, die ich vorher gar nicht machen könnte. Und das Spannende ist, wir sind jetzt gerade an so einer Stelle angelangt, wo man, glaube ich, versteht, dass Großunternehmen mit KI ein bisschen effizienter werden, vielleicht auch ihre Produktivität generell erhöhen können. Aber Kleinunternehmen, die kriegen auf einmal Superkräfte, die sie vorher gar nicht hatten. Nee. Ja, ein 5-Mann-Unternehmen kann auf einmal so viel leisten wie ein 50-Mann-Unternehmen. Und das ist wirklich krass. Und da verändert sich gerade total viel. Und da finde ich eben diese ganze Thematik, dass man Software on Demand hat, dass man sich ja selber seine Software baut und gar nicht mehr drüber nachdenken muss, dass man jetzt irgendeine Firma beauftragen muss und die sagen, ja, wir können Ihnen das bauen, junger Mann, aber das geht ja nur so und so und das dauert 3 Monate und dann werden 6 Monate und kostet mehr, als man wollte und sieht danach irgendwie scheiße aus, weil von Programmierern irgendwie designt und so. Also ich meine, das kennen wir doch alle, ja. Und ich meine, so viel Software, die wir gesehen haben, die einfach unbenutzbar ist, wo man sie drauf guckt und sagt, boah, das würde ich aber anders machen. Ja, jetzt kann man das. Jetzt kann man dem Ding einfach sagen, ey, mach den Knopf woanders hin. Der macht das den Knopf woanders hin. Und idealerweise da, wo man das dann auch gesagt hat. Und das ist so faszinierend. Wenn man, also ich denke gerade sehr stark über so die Parallelisierung von Coding-Agenten nach. Also wie man das wirklich hinkriegt, dass man dieses alte Paradigma, das eben, wenn man Softwareentwicklung gemacht hat, dann hat immer irgendwer den Satz gesagt, eine Schwangerschaft dauert 9 Monate, egal ob du eine Frau dran sitzt oder 9. Das war früher irgendwie so der Standardspruch, ne? Weil du hast irgendwann eine Komplexität, da wird es nicht schneller, weil du einfach so viele Programmierer hast, die dann über Stand-ups und Debriefs und so weiter immer wieder auf dem richtigen Level halten musst. Und hast du zu viele Projektmanager und so weiter und so fort. Und auf einmal hast du eben Coding-Agenten und Projektmanager und Orchestrierungsagenten, die das alles innerhalb von Sekundenbruchteilen diskutieren können und dem Agenten sagen, nee, hier mach nochmal neu, der Test ist nicht ordentlich gewesen und so weiter und so fort. Das ist unfassbar faszinierend. Und auch teilweise, ehrlich gesagt, dass man so darüber nachdenkt, irgendwann quallen das dann auch im Hirn, weil das echt eine gewisse Komplexität ist, die man sich dann da überlegt, was das Ding alles kann. Und ich finde das völlig faszinierend, ja. Und brauche ich aktuell irgendwelche massiven Parallelisierungsthemen, dass ich 10.000 Agenten besser irgendwas programmieren lassen könnte? Nö, brauche ich nicht. Aber ich finde es faszinierend, darüber nachzudenken. Ja, weil das eben ganz viele Paradigmen, die wir kennen, völlig über den Haufen wirft.
Sicherlich gibt es bei uns den einen oder anderen Hörer, der nicht so tief drin ist in der Technik grundsätzlich, aber eben auch gerade in den KI-Themen. Wie können wir es denen begreiflich machen? Ein Agent, ist das nach deiner Definition etwas, was automatisiert passiert und wo, wenn ich mich jetzt neben dich setze und dir eine Woche über die Schulter gucke, dann irgendwie da 20, 30 Themen aufpoppen, wo du irgendwie einen Agenten vorher programmiert hast oder quasi befähigt hast dazu, das zu machen, was er dir dann liefert? Oder wie darf man einen Agenten verstehen?
Also, wenn wir jetzt ausgehen von so einem Chatbot, also irgendwie Claude oder ChatGPT oder Gemini, wo man eben was promptet und dann antwortet das Biest. Ja, da hat man also irgendwas Multimodales, also Text, Video, Bild, Audio, was dazu kommt, ja, oder was man reingibt. Und das Ganze ist eben nur sehr dialogisch. Und mit einem Agenten kann man quasi so eine generative KI mehr oder weniger autonom bespielen. Man sagt einem Agenten, ich habe folgendes Ziel, kümmere dich mal drum, mach mal. Und dann macht das Biest das. So, und das ist echt das Coole daran, dass man eben selber diese Agenten beauftragt und auch sagt, was man erledigt haben möchte. Und dann sind das die unterschiedlichsten Sachen, von übernimm mal für mich den Browser und mach irgendwas, bis hin zu geh los und sammel mir irgendwelche Sachen aus dem Internet zusammen oder log dich in 23 Schnittstellen ein und verändere irgendwelche Zahlenkolonnen und komm wieder, wenn du es getan hast. Also das ist relativ egal eigentlich, was man damit vorhat. Das Spannende ist eben, um jetzt den Bogen zu den Future Skills zu werfen.
Danke, dass du das machst.
Agenten haben nämlich Skills und dadurch kriegen die nochmal Superkräfte. Also Agenten haben ja eh schon einen Aufgabenbereich und dann kann man noch über Skills sie quasi zusätzlich befähigen. Und das finde ich faszinierend, weil es eben so ähnlich läuft wie bei uns Menschen. Man gibt denen doch mal quasi ein Set mit und sagt, jetzt konzentriere dich mal genau auf das. Und dann liest er sich das kurz durch, also ungefähr 0,376 Sekunden. Und dann ist er da ein Fachmann drinne oder die, wenn das Agentin ist, und läuft dann los und macht die Sachen. Und das ist in einer Intensität gerade in den letzten 6 bis 9 Monaten passiert. Das war schon ein bisschen atemberaubend. Aber wenn man eben jetzt erst gerade losgeht und sich mit dem Chatbot auseinandersetzt und sich denkt, so also ein ChatGPT ist ja ganz nett, aber warum sollte ich das jetzt irgendwie nutzen bei mir im Unternehmen? Das ist doch total unsinnig. Und warum sollte jeder jetzt lernen, wie man promptet und dem Ding sagt, du bist ein Sachbearbeiter bei einem deutschen Versicherungsunternehmen und guck dir mal bitte so dieses Excel an. Ja, das macht ja kein Mensch. Das ist ja fürchterlich. Dieses Prompten lernen ist ja völlig unnatürlich. Aber wenn man einem Agenten sagt, man möchte bitte, dass er kurz mein E-Mail-Postfach nachguckt nach irgendwie den letzten E-Mails von Kunde X und daraufhin irgendwas anderes auslöst. Diese Sachen, die man dann relativ automatisch dem mitgibt, das ist echt schon ein krasser Sprung nach vorne, wenn man diese ganze Automatisierung drin hat. Und diese Automatisierung, die geht eben nur aufgrund der Tatsache, dass eben seit ChatGPT 3.5 ein wahnsinniger Sprung ist bei diesen ganzen LLMs, die aufgeploppt sind, die jetzt eben über Schnittstellen angesprochen werden können und dass jetzt eben diese selbstlernenden Prozesse sind, dass man also, dass ein Agent selber merkt, wenn er das noch nicht richtig gemacht hat und das dann quasi nochmal nachschärft. Er schärft das dann eben so lange nach, bis es passt. Und das Ganze eben innerhalb von Sekunden. Das verändert unsere Arbeitswelt total. Das jetzt wollen oder nicht. Ja, das ist jetzt einfach, die Dinge sind da, die werden wir auch nicht wieder eingeschränkt kriegen. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie das funktioniert. Wird jetzt dadurch die Arbeit aufhören? Ich glaube nicht. Also die Arbeit wird sich total verändern. Es wird viele Jobs geben, die jetzt einfach weg sind. Also sind ja schon seit Jahren, wenn man in der Agentur war und sich um Werbemittelanpassung gekümmert hat, die Jobs gibt es nicht mehr. Die werden auch nicht wiederkommen. Es werden neue entstehen. Programmierer werden weiterhin gebraucht, aber sie werden immer weniger Code selber schreiben, sondern sie werden eben Agenten orchestrieren. Also Anthropic, die Macher von Claude, haben gesagt, dass, glaube ich, 90% ihres Codes nur noch von der Maschine geschrieben werden. Bei Google ist es ähnlich. Das wird das Normale sein. Und dann gibt es natürlich immer diese Leute, die sagen, das ist alles Vibe-Coding, das geht doch gar nicht. Und ich mir denke, ja, weiß ich nicht. Also wenn ich eine Maschine beauftrage, etwas zu schreiben und der Maschine einen Korpus mitgebe und sage, halte dich da mal dran, dann ist das Ding einfach viel, viel schlauer als ich selber. Ja? Und ich mache immer so diesen Bauerntrick, dass ich eine KI die andere KI überprüfen lasse. Ja, und natürlich ist der Code 1000-mal besser als das, was ich selber schreiben würde. Ist doch logisch. Wie soll das so anders sein? Und durch diese selbst nachschärfenden Prozesse will auch die Codequalität immer, immer besser werden.
Und es geht wahrscheinlich auch ein Stück schneller.
Das Witzige ist ja übrigens, dass natürlich aufgrund der Tatsache, dass so eine KI eben nicht deterministisch ist, sondern probabilistisch, kommt da eben auch immer mal wieder was Unterschiedliches raus. Das ist dann eine Sache, die wir als Menschen erstmal verstehen müssen. Das Ding ist ja nicht bei 0 und 1 immer gleich, sondern kennt auch Nuancen. Und natürlich ballert das auch im Code irgendwelche Bugs rein und sagt dann, oh, da habe ich eine Klammer vergessen. Und ich sage, Alter, du bist hier die Maschine, warum vergisst du die Klammer? Ja, also, und manchmal sind die Dinge auch so verdammt menschlich dusselig, wo man sich denkt, das kann ja nicht sein. Ja? Seid doch mal perfekt. Ja, sind sie aber nicht. Ja?
Aber apropos menschlich dumm oder dusselig, immer wenn wir über Future Skills sprechen mit vielen Menschen, meistens außerhalb des Mikros, dann kommen natürlich solche Sachen irgendwie mit KI-Kompetenz und so weiter. Das brauchen wir, das ist das große Thema. Es erhält Einzug in den Unternehmen, ob es sinnvoll ist oder nicht. Deine Meinung dazu, brauchen wir denn generell alle eine Ahnung von KI für die Zukunft, um generell zukunftsrelevant zu bleiben?
Ich habe mal vor 10 Jahren oder sowas gefordert, dass man JavaScript als zweite Fremdsprache in der Schule einführt. Und das hat natürlich Leute total irritiert. Ich finde generell, dass es nicht verkehrt ist, wenn man sich mit Computern nur allgemein mal auseinandersetzt. Ja, wir haben 2026, die Dinger gehen nicht wieder weg. Ich glaube nicht, dass jeder wissen muss, wie eine CPU funktioniert und wie man die programmiert. Ja, aber ich glaube, es ist besser, wenn man mehr kann, als nur ein reiner Anwender zu sein. Sagt derjenige, der natürlich auch nicht weiß, wo der Keilriemen ist. Es gibt ja diese Tendenz, dass jeder aus seinem Bereich sich immer hinstellt und sagt, warum ist das kein Schulfach? Ja, also Wirtschaft als Schulfach, Philosophie muss gestärkt werden. Der Nächste sagt aber vielmehr, Politikverständnis, das muss gestärkt werden. Und alle sagen immer, das soll die Schule leisten. Das finde ich ein bisschen schwierig. Weil gleichzeitig die Eltern sagen, die Kinder sollen noch was anderes machen, außer nur zur Schule zu gehen. So, das ist schwierig. Was ich generell glaube, ist, wir brauchen da ein Grundverständnis und das muss über Medienkompetenz hinausgehen. Man sollte schon so einmal irgendwie ein Stück Code selber geschrieben haben, also mit Scratch oder sonst was. Also relativ abstrakt, dass man einfach nur so ein bisschen rumspielt und feststellt, oder passiert was. Und was passiert eigentlich und wo kommen Daten her, wo gehen die hin, dass man davon ein gewisses Verständnis hat. Viel wichtiger finde ich aber, dass man nicht mal sagt, man braucht hier irgendwie ein Schulfach und ein Zertifikat oder so, sondern man muss das Ganze integrieren in den Alltag und den Leuten klar machen, dass sie über eine Auseinandersetzung mit dem Thema eben ihre Fähigkeiten weiterentwickeln oder erschärfen können. Und dass es keine Bedrohung ist, sondern dass man das umarmen sollte, um damit weiterzukommen. Also ich finde, in der Schule ist ja jetzt gerade wieder en vogue, irgendwie alle Smartphones abgeben, wo ich mir denke, oh ey, man kann doch einfach die Smartphones in den Unterricht integrieren und sagen, jetzt holt ihr mal alle euer Smartphone raus und jetzt macht ihr was damit und dann packt ihr es wieder weg, ja, anstatt generell alles nur zu verteufeln. Das ist immer die Abkürzung, die am leichtesten fällt, zu sagen, das wollen wir nicht, das blenden wir aus, aber wenn die ganze Welt sich dahingehend verändert, dann wäre es vielleicht schlau, wenn man sich damit auseinandersetzt. Generell glaube ich übrigens, dass viel, viel schlauer als jetzt einen Wirtschaftskurs in der Schule zu haben oder noch einen Computerkurs oder ist, glaube ich, irgendwie diesen humanistischen Grundkanon zu vermitteln. Das ist, glaube ich, viel, viel relevanter. Und lasst auch die Leute mal irgendwie alte Texte lesen. Warum auch nicht? Ja, also mal ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen und Zeit zur Reflexion bieten. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Da kann man sich mit diesen schnell drehenden Sachen ganz anders wieder auseinandersetzen.
Bleiben wir nochmal ganz kurz, bevor wir zu den alten Texten kommen, bei den schnell drehenden Sachen. Sowas wie Data Science, Cyber Security, also wir geben Daten ab, wir verteufeln das natürlich immer alles und trotzdem geben wir dann überall die Daten hin. Wie sind wir da aufgestellt und wie siehst du uns als Gesellschaft dort in der Verpflichtung, uns mit dem Thema mehr zu beschäftigen?
Also ich glaube, wir Deutschen sind ja völlig hysterisch. Wir sind hysterisch ohne Konzept und ohne irgendein Basiswissen. Ja, wir reden über Datenschutz und das führt ja dazu, dass man irgendwie kein Foto mehr macht, irgendwie in der Grundschule, weil recht am eigenen Bild und sonst welche hysterischen Sachen. Und dann wird irgendwas postuliert, was alles eintreten könnte, wenn jetzt ein Bild gemacht wird von einer Schulklasse und das wird dann ins Internet gestellt. Und was passiert dann? Dann ist das Bild im Internet. So, und aber erstmal Datenschutz und alle sind hysterisch. Und man kann ja nicht mehr eine Klassenliste irgendwie machen, ohne dass 37 Leute darauf hinweisen, dass der Datenschutz gewährleistet werden müsste. Gleichzeitig hat jeder eine Payback-Karte. Es Gleichzeitig hat man auch einen Disney Plus Account und Netflix und tralala und schmeißt alles durcheinander und kriegt überhaupt nichts hin. Ich finde, wir müssen da in Deutschland irgendwie so ein bisschen das mal erden. Wir haben, glaube ich, aus dieser Geschichte mit zwei Diktaturen in einem Jahrhundert, haben wir dieses Ding, dass wir immer diesen Typen vor Augen haben, der diese Kopfhörer aufhat und mithört und alles aufschreibt. Wenn wir irgendwie eine E-Mail schicken oder uns irgendwas im Internet angucken oder irgendwas, dass da immer einer was mitprotokolliert. Das sind ja aber keine Menschen, die das tun. Das sind Maschinen. So, und natürlich kann man später Daten auch wieder rekonstruieren und so weiter und so fort. Aber wenn wir darüber nachdenken, dann werden wir unseres Lebens nicht mehr froh. Dass wir natürlich nicht irgendwie Daten in Richtung China irgendwie rüberschieben sollten und aktuell in Richtung USA, das ist klar, aber wir sollten ein bisschen diese Hysterie rausnehmen. Und gleichzeitig haben wir überhaupt gar kein Verständnis von so Themen wie Cybersecurity, wo es eben um Datensicherheit geht. Das blenden wir völlig aus. Haben alle irgendwelche 3, 4, 5, 6, 7 Blubber-Passwörter, verweigern uns bei Two-Factor-Authentication, weil wir das Konzept noch nicht verstanden haben oder nicht drüber nachdenken wollen. Aber gleichzeitig, wenn irgendwie in Grundschul-Klassenfoto ist, dann werden wir alle hysterisch. Also ich finde, da müssen wir uns mal ein bisschen neu justieren. Ja? Und gleichzeitig finde ich eben, dass wir bei Cybersecurity völlig pennen. Wir gucken immer, dass irgendwer das für uns löst. Nein, das muss man schon selber lösen. Auch als Unternehmen muss man das selber lösen und das kostet Geld und das ist echt doof. Aber wenn man das nicht macht, kostet das noch viel mehr Geld. Alle fluchen sind immer über Datenschutz und über DSGVO und so weiter. Und dass es ja so bürokratisch ist und alles. Und wo ich mir denke, ja, ey, aber dann bringt mal im Unternehmen eure Prozesse einfach mal ins 21. Jahrhundert. Und dann ist das auch gar nicht mehr so schlimm. Ja, also dann muss zwar irgendwas protokolliert werden, aber das heißt nicht, dass da jemand mit einem Zettel und einem Stift sitzt. Das macht man ja automatisch heutzutage. Das kann ja gar nicht so schwer sein. Also ich setze mich ja gerade sehr mit KI-Agenten auseinander und da ist, also GDPR ist schon gar nicht mehr so doof, ehrlich gesagt. Und auch der EU AI Act, auch wenn das ein Zungenbrecher ist, ist da relativ smart. Was eben, es macht es schwierig für uns, weil natürlich ganz viele KI-Sachen in den USA gehostet sind und weil die einfach auch am nettesten sind und auch am meisten beworben wird. Die kann man dann eben nicht nutzen, das ist ein bisschen blöde. Aber gleichzeitig sind die Vorgaben eigentlich relativ schlau. Man muss sie nur umsetzen. Ja? So, und wenn man sie dann umsetzt, hat man eigentlich einen riesen Marktvorteil, weil der europäische Markt ist jetzt nicht gerade klein.
Apropos europäischer Markt, das ist gerade gesagt, USA ist gerade herausfordernd in der Situation. Mal gucken, was da kommt. Müssen wir von den US-Tech-Riesen unabhängig werden? Viele fordern das ja, fordern nach europäischen Lösungen. Ist das überhaupt realistisch? Macht das überhaupt Sinn, deiner Meinung nach?
Ich habe vor 30 Jahren gefordert, dass man Linux einsetzt anstatt Microsoft Windows. Da wurde das überhaupt nicht verstanden und man galt als Querulant. Und mittlerweile ist der Leiter der Schleswig-Holsteinischen Staatskanzlei der größte Treiber für Open Source in der öffentlichen Verwaltung und der ist von der CDU. Also Respekt an dieser Stelle. Und natürlich muss man das machen. Die öffentliche Hand in Deutschland überweist jedes Jahr 6 bis 8 Milliarden an Microsoft, nur für Software. Und dann muss man sich mal überlegen, was man mit dem Geld in Open Source bauen könnte. Wo man einfach sagen könnte, wir sind das größte Land in Europa, wir sind so fucking mächtig, was Wirtschaft angeht. Wir bauen das einfach mal und stellen das eine Europa zur Verfügung und können das alle nutzen. Free of charge. Klar, einige Länder würden sagen, vielen Dank, wir machen das lieber, wir nehmen das und bauen das mal richtig schön. Ja, aber was könnten wir uns da bauen in Europa, wenn wir das in Open Source bauen? Anstatt dass wir immer und immer diesen Quatsch aus den USA kaufen, der überteuert ist und der einen großen Teil überflüssig ist. Und jetzt endlich haben wir mal eine Geschichte dazu, dass Leute auch verstehen, warum man das braucht. Also, dass Trump dafür sorgt, dass ein E-Mail-Konto des Chefanklägers am Internationalen Gerichtshof abgeschaltet wird. Das hat Leuten erstmal klar gemacht, was es eigentlich bedeutet, wenn man abhängig ist von amerikanischen Produkten. Natürlich sind die USA in vielen Bereichen wirklich Innovationstreiber. Und natürlich haben die auch eine andere Herangehensweise mit digitaler Wirtschaft, mit Innovationskraft, mit Investment Power als wir. Völlig klar. Aber wir müssen das machen. Es ist ein steiniger Weg, aber wenn wir aufhören, jedes Jahr irgendwie 6 bis 8 Milliarden an Microsoft zu überweisen, aber auch verdammt viel Geld über. Und wenn wir dann noch überlegen, was wir an Oracle und andere Leute überweisen, da können wir so viel bauen, so viel Agentenkriege gar nicht programmiert. Ja? So. Also da sehe ich wirklich Riesenpotenzial für uns. Und ich finde es beachtenswert, dass eben mittlerweile diese Überlegung quer in der Politik auch verankert ist, dass wir eben Schritte unternehmen müssen, um von Microsoft, Google, Amazon und so weiter wegzukommen. Und das Krasse ist eben auch da wieder Datenschutz. Ja? Also da werden Sachen postuliert, die dann einfach egal sind, aber die relevanten Sachen werden wiederum nicht gemacht. Ja? So. Aber es ist ein langer Weg, gerade auch eine Verwaltung dahin zu kriegen, solche Sachen zu machen.
Was ist nicht auf deiner Seite eigentlich nur eine Frage der Zeit? Du hast es eben erzählt von der Firma, die quasi ihr eigenes CRM gebaut haben mit KI. Und die künstliche Intelligenz wird sich ja, sag mal, exponentiell noch weiterentwickeln. Das heißt, irgendwann wird jemand das einfach bauen, was man da eben braucht als Tool, als Software und wird sagen, so guck mal, da könnt ihr haben, Open Source, nehmt.
Ja, also es gibt einfach keine deutschen Hyperscaler, also sowas wie Amazon oder Microsoft Azure oder eben die Google Cloud. Wir haben Stackit, wir haben Ionos. Das ist aber im Vergleich zu dem, was die Amis auffahren, einfach Nummer 3, Nummer kleiner. Um in irgendwelchen Fußballassoziationen zu kommen, wir spielen eben nicht erste Bundesliga, sondern irgendwie Landesliga. So, da müssen wir ein bisschen höher kommen. So, und ohne dieses Fundament in der Infrastruktur zu haben, können wir uns den ganzen KI-Quatsch obendrauf gar nicht erlauben. Da müssen wir hinkommen. So, und dann haben wir natürlich eine endlose Werkbank, die alles bauen kann. Und es gibt Leute, die gesagt haben, durch KI braucht man eigentlich keinen Open Source mehr. Und ich sehe das genau andersrum. Wenn du Software on Demand hast und nicht nur on Demand, sondern wirklich auch als Commodity, das kostet einfach nichts mehr, ja, dann musst du die auch nicht mehr verkaufen. Warum soll ich das tun? Also kann ich, aber es ist genauso einfach, dass ich die Software einfach rausgebe, weil ich die mir gestern Abend überlegt habe und heute Morgen war sie fertig. So, und dann kann sie auch jeder andere benutzen. Ja, und ich habe jetzt irgendwie in den letzten Wochen eine Handvoll Sachen gebaut, die ich jetzt alle nach und nach irgendwie rausreichen werde, free of charge, weil die, finde ich, ganz cool sind und weil die vielleicht auch jemand anders braucht und vielleicht braucht die auch niemand anders, sondern jemand anders findet das einfach interessant und baut dann sein eigenes Ding, weil ich habe die auch gebaut, weil ich irgendwas gesehen habe und dachte, cool, aber ich brauche das ein bisschen anders. Und da habe ich mir das eben anders gebaut.
Wir sind sehr gerne sehr optimistisch und ich greife nochmal ein aktuelles Plattformbeispiel auf. Die SPD, Grüne und Linke haben verkündet, dass sie quasi von Twitter jetzt runtergehen. Und dieses Projekt von Jan Kuhs, der Twitter quasi nachgebaut hat, auch das ist ja ein Beispiel. Und, ne, deswegen glaube ich und hoffe ich, dass das doch wirklich einfach eine Frage der Zeit ist und dass wir uns, also dass wir wahrscheinlich einfach von links und rechts überholt werden von denen, die es einfach machen, die einfach was Neues bauen, die einfach was aufsetzen, die sagen so, hier, Gesellschaft, da ist was. Und dann wird sich das Schritt für Schritt weiterentwickeln und irgendwann wird auch die Verwaltung einsehen, dass Dinge möglich sind.
Ja, es ist ja, es gilt nach wie vor der gute alte Sponti-Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Was die Verwaltung angeht, auch da gibt es natürlich pfiffige Leute, die Bock haben. Ja? Und dann gibt es eben auch aufgrund unseres Föderalismus gibt es natürlich extrem dicke Bretter, die man bauen muss. Weil am Ende kann jeder Landrat in irgendeinem Kreis entscheiden, wie er das gerne hätte. Und wenn er sagt, ich will das aber so, dann hat er das so. Und da kann niemand sagen, das finde ich jetzt, also können alle sagen, finde ich doof, aber da gibt es keine rechtliche Handhabe. Ja, und da ist wirklich, ist jeder Provinzfürst ist da wirklich Fürst beim Einkauf. Und das ist natürlich schwierig. Da haben es andere Länder ein bisschen leichter, die einfach andere Verwaltungsstrukturen haben. Die können dann Sachen mal schneller durchdrücken als wir.
Wir biegen schon so ein bisschen in Richtung Verwaltung bzw. Politik ab. Ich glaube, wir sind uns einig, dass eine der großen Zukunftskompetenzen natürlich die Demokratie bzw. das Vertreten von demokratischen Werten eben halt auch ist. Inwieweit siehst du eine gesellschaftliche Relevanz, dass die Tech-Leader dafür eintreten sollten? Also da die Demokratie zu stärken, die Demokratie zu unterstützen, vielleicht auch dabei helfen, sie aufrechtzuerhalten.
Also ich halte es ja generell für sinnvoll, dass man in dem Kontext, in dem man gerade agiert, dass man alles dafür tut, dass dieser Kontext auch weiterhin funktioniert. Deswegen ich das ja generell immer seltsam finde, wenn Unternehmen sagen, sie wandern ab, weil sie zu viel Steuern zahlen müssen oder irgendwas. Ich denke, ja, aber nur aufgrund der Steuern gibt es das Bildungssystem, was wir haben, und dadurch hast du die Leute, die du brauchst. Viel Spaß beim Abwandern. Ja? Also ich sehe natürlich auch gerade bei Tech-Leadern da irgendwelche Tendenzen, dass sie sagen, nach mir die Sinnflut und es ist mir alles egal. Eine ziemliche Arschkriecherei in Richtung Trump und neue Rechte, dass man eben sagt, man will sich das gute Geschäft nicht verderben. Und da gibt es einige, die dann tatsächlich sich immer hinstellen und sagen, nee, da ziehen wir jetzt mal eine rote Linie und die halten wir auch. Also gab es ja gerade vor 2-3 Wochen diesen Case mit Anthropic, dass sie gesagt haben, liebes Pentagon, ihr dürft gerne Clown einkaufen, aber hier gibt es eine rote Linie, wenn ihr das einsetzen wollt, um Menschen zu töten, also direkt quasi den Kill-Auftrag zu geben, dann nicht. Und da gab es ja dann ziemlich harte Auseinandersetzung und da sind die stabil geblieben, was ich ziemlich cool fand. Und innerhalb von ungefähr 0,3 Sekunden hat OpenAI gesagt, dann machen wir das eben. Ja? Was ja auch nochmal zeigt, wie die gestrickt sind. Ne? So. Aber generell finde ich natürlich schon, dass Unternehmensführer und Führerinnen für eine freiheitlich-demokratische Grundordnung jederzeit eintreten müssen. Ja, die sind in diesem System groß geworden und sie sollten natürlich alles dazu beitragen, dass es auch weiterhin so bleibt. Und ich finde, es gibt auch in Deutschland viel zu wenig Leute, die sich hinstellen und sagen, nee, wir haben keine Lust auf euch Nazis. Ihr macht das System, was wir hier haben, kaputt mit eurer Art, wie ihr Politik machen wollt, mit der Art und Weise, wie ihr Hass gegenüber Ausländern schürt, wie ihr gegen Schwule und Lesben agitiert und so weiter und so fort, wie ihr immer auf Minderheiten rumhackt und Leuten suggeriert, dass es einfache Lösungen für komplexe Probleme gibt, indem man einfach Leute, die anders denken oder anders aussehen, irgendwie aus dem Land rausschmeißt. Ja, und da finde ich, es gebietet das dem Anstand, dass sich Leute hinstellen und sagen, nein, natürlich nicht. Ja, so geht es nicht. Da, finde ich, können auch in Deutschland die Unternehmenslenker ein bisschen lauter werden.
Ganz lieben Dank. Nico, wir haben immer 3 einheitliche Abschlussfragen, die wir unseren Gästen stellen. Und wir fangen mit einer relativ einfachen, leichten, zugänglichen Abschlussfrage an. Was macht dich eigentlich noch zukunftszuversichtlich?
Also ich finde ja, dass bei allem Scheiß, den man so sieht, geht es uns verdammt super. Und wenn man sich anguckt, wie wir heute dastehen und wenn man das vergleicht mit der guten alten Zeit, als Deutschland nach dem Krieg in Trümmern lag, boah, geht's uns super. Ja? Und ich teile diesen Pessimismus überhaupt nicht. Und ich bin gleichzeitig ein verdammter Techno-Optimist, also jetzt nicht, was die Musik angeht, sondern was die Technologie angeht, und glaube eben, dass wir trotz aller Zerstörung, die wir über Technologie erreicht haben in den letzten 150 Jahren, dass wir genauso durch Technologie aus dieser Zerstörungswut wieder rauskommen. Wenn wir uns angucken, wie die Reichweite von Elektroautos sich verbessert in den letzten 10 Jahren, nämlich mehr als verdoppelt oder verdreifacht, wie gleichzeitig gehen die Preise runter. Wenn wir uns angucken, wie Batteriespeicher sich verändert hat, ja, wenn man sich anguckt, wie günstig Solar und Wind geworden sind, dass wir mittlerweile ohne Probleme unsere Energieversorgung komplett auf Solar und Wind umstellen könnten, wenn wir es dann mal wollten. Ja? Dass wir hier im Norden ein Überangebot an Windenergie haben, was wir nicht loswerden können, weil wir keine Trassen in den Süden haben, was natürlich völlig absurd ist. Ja? Aber wenn man das mal sieht, was wir da alles für Sachen uns ausgedacht haben in den letzten 20, 30 Jahren, da glaube ich, können wir auch der Klimawandel, der kommt leider, den können wir noch abschwächen. Aber ich glaube, wir haben so viel Technologiekompetenz, dass wir das auch hinbekommen. Und ich glaube, so viele Leute haben auch einfach Bock darauf, dieses Problem jetzt gerade anzugehen. Und das Einfangen von CO2 und dass man das dann in Container versenkt auf dem Erdboden und sonst welche Lösungen. Die Leute sind so kreativ geworden, was diese Themen angeht. Da sehe ich eigentlich eine rosige Zukunft. Ja, so. Und wir dürfen uns nur nicht immer einreden lassen, dass alles so scheiße ist. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ich meine, überlegt euch doch 2026, wie wir leben, ja, hier in Mitteleuropa, in einer gefestigten Demokratie. Das ist doch Ist doch klasse. Warum soll ich da pessimistisch nach vorne gucken?
Sehr gut. Welchen Menschen sollten wir deiner Meinung nach als Gast in diesen Podcast einladen, um mit ihm oder ihr zu den Future Skills zu rangeln?
Ich würde zum Beispiel meine älteste Tochter einladen. Oder generell jemand aus der Alterskohorte Anfang 20. Weil ich glaube, da hat man einen anderen Blick auf Themen. Ich kann ja sagen, ich war vor 20 Jahren in Stockholm bei einer Veranstaltung der Scandinavian Interactive Media Award, hieß das Ding. Und da gab es ein Panel, das erinnere ich immer noch, das war vor 20 Jahren. Da haben die 5 Teenager auf die Bühne geholt. Und die haben von ihrem Alltag erzählt, vor 20 Jahren, wie sie mit digitalen Tools umgehen. Das war die geilste Session ever. Ja, weil die einfach mal eine Stunde lang erzählt haben, ja, nee, und dann gucken wir Videos. Ach nee, das sind Raubkopien natürlich. Ne? Also vor 20 Jahren ging es auch nicht anders. Ja, und die dann erzählt haben, was sie dann so an Tools nutzen. Und du hast dann gemerkt, so die Leute, die dann so 30, 40 waren, die dachten so, alter Schwede, war ja ein Stockmann. Aber die dachten dann wirklich so, boah, was haben die denn für eine Nutzung im Vergleich zu meiner? Und deswegen glaube ich, wir können so viel lernen, wenn wir einfach mit jüngeren Leuten nicht nur reden, sondern einfach auch zuhören.
Was sind deiner Meinung nach, und das ist immer unsere letzte Frage, die 3 wichtigsten Kompetenzen, die wir als Menschen zukünftig beherrschen müssen, um unseren Enkelinnen und Enkeln eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen?
Also ich glaube, Neugierde ist das Allerwichtigste. Ich glaube, eine andere Kompetenz, die ich nicht so gut beherrsche, ist Gelassenheit. Und dann als drittes, glaube ich, die Möglichkeit, sich auf Perspektivwechsel einzulassen. Dass man auch mal versucht, wieder zu verstehen, warum jemand anders so denkt, wie er denkt. Und dass man nicht einfach nur sagt, der ist auch doof oder was von Hirni, sondern dass man versucht, sich reinzudenken in die Perspektive. Ich glaube, was uns abhanden gekommen ist, ist die Fähigkeit, wirklich sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die eine völlig andere Perspektive haben, die andere Lebensumstände haben und so weiter. Und ich will das mal ganz kurz mit einer Anekdote belegen. Ich habe mal irgendwann vor x Jahren, da war Olaf Scholz noch Bürgermeister, haben wir darüber gesprochen, dass wir einen digitalen Ortsverein machen. Weil ich gesagt habe, und er auch, dass eben es Leute gibt, die gerne Parteipolitik machen wollen, aber eben abends nicht irgendwo hin können, weil sie, keine Ahnung, alleinstehend sind, vielleicht nicht mehr so mobil sind, was auch immer. Es gibt ja dafür Gründe. Und er hat das so alles eingesehen und fand das auch cool und wir haben das dann auch gemacht. Aber er hat dann auch den Satz gesagt, dass eben so ein Ortsverein wirklich einer der wenigen Orte ist, wo Leute mit völlig unterschiedlichen Lebensperspektiven zusammenkommen und sich dann austauschen. Und dass das natürlich auch ein Wert an sich ist. Und da hat er völlig recht. Und das ist natürlich auch anstrengend, weil da sitzt man neben Leuten, die erzählen irgendeinen Blödsinn aus der eigenen Perspektive. Aber sie erzählen ihn eben, weil das deren Perspektive ist. Und das muss man wieder lernen zu akzeptieren, dass es eben Leute gibt, die andere Entwürfe haben im Leben. Und das haben wir, glaube ich, ein Stück weit verlernt, weil es natürlich leichter ist, gerade durchs Netz, dass man seine Bubble findet, in der man sich aufgehoben fühlt. Man muss aber diese Bubbles durchbrechen und einen Perspektivwechsel hinkriegen, um zu verstehen, warum andere Leute so ticken, wie sie ticken.
Vielen, vielen Dank, lieber Nico, dass du unser Gast warst.
Herzlichen Dank.
Ja, ich habe zu danken.
Und wir danken an der Stelle auch nochmal dem lieben René Fluss und der lieben Ina Nachtigall von Interstuhl, die uns hier in dieser inspirierenden Umgebung hier unseren Podcast aufnehmen lassen. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Mensch, tolles Gespräch. Weit über eine Stunde mit Nico Lummer zusammen. Stefan, was nimmst du mit?
Dass er ein Mensch ist, der seit 1995 nicht mehr offline war.
Ah, das ist sehr gut. Ich fand, ganz am Anfang hat er ja gesagt, er vertritt irgendwie die Permanenz der Veränderung und ist dann zum Schluss eigentlich darauf ja eingegangen, dass einer seiner 3 Future Skills, die er uns für die Zukunft mitgegeben hat, dann der Perspektivwechsel sein soll, auf den man sich einlassen soll. Und das war für mich so eine tolle Klammer, nochmal darüber nachzudenken, ja, wir sollten vielleicht immer mal wieder auch mehr miteinander statt übereinander reden.
Ich fand beeindruckend und ja, ne, dass wir mit ihm mal wieder einen Gast hatten, der zu einem vermeintlich schweren Thema uns da mit einer sehr großen Leichtigkeit reingeführt hat, der, ne, also das Stichwort irgendwie Rumspinnerei oder Neugier und so weiter. Und einfach so Dinge, wo ich sage, das ist eine Interpretation der Future Skills, die ich sehr gerne mag, dass man sich wirklich da nicht hinter irgendwelchen wissenschaftlichen Dingen verbarrikadiert, sondern dass man wirklich sagt, so, lass uns ausprobieren, lass uns Dinge machen, lass uns einfach mal mit einer Leichtigkeit an all diese Möglichkeiten und Chancen rangehen, die es da draußen gibt. Also von daher, ich gehe da sehr zukunftsoptimistisch raus aus diesem Podcast.
Fantastisch, da sind wir jetzt schon gespannt, irgendwie, was uns bei der nächsten Folge erwartet. Vielen Dank, lieber Stefan.
Vielen Dank, lieber Christian.
Bis dann.